Ich freue mich, dass wir unser Bibelstudium über die Genesis, das Buch vom Anfang, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Die Verheißung. Wir haben das Leben des Abrahams gesehen und kommen jetzt zu einem Punkt, der außerordentlich wichtig ist. Hier im 1. Mose 22, 15 bis 18 sagt Gott Folgendes. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, dass ich deinen Samen segnen und mehren will wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll besitzen die Tore seiner Feinde. Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Wir wissen, diese Worte sagt der Engel des Herrn oder Gott vom Himmel, nachdem Abraham seinen Glauben bekundet hat, als er willig war, seinen, so wie es hier steht, einzigen Sohn hinzugeben. Dabei war ja der Isaak nicht der einzige Sohn. Er war nur einzig, weil er der Verheißene war. Weil der Verheißene ist der eingeborene Sohn Gottes. Der Hebräer Kapitel 6, 13 bis 15 sagt, denn als Gott Abraham verhieß, dass er bei keinem Größeren zu schwören hatte, schwur er bei sich selbst und sprach wahrlich, ich will dich segnen und vermehren. Und also trug er Geduld und erlangte die Verheißung. Das angebotene verheißene Erbe, der Same, wir wissen alle, dass das Christus ist, obwohl mit einem Eid, das heißt mit einem Schwur bekräftigt, erforderte seinen Glauben, damit er es empfing. Hier finden wir den Kernpunkt der Geschichte des Abraham. Es ist die Hingabe seines Sohnes. Wieso hat das Gott so beeindruckt? Wieso war das so etwas Außergewöhnliches, dass Gott ihm schwört, dass er ihn segnen will und vermehren? Lasst uns ein bisschen die Geschichte des Abrahams ansehen. Weil die Geschichte des Abrahams ist nicht eine allgemeine Geschichte in der Bibel, die wir einfach so lesen und sagen, aha, ist interessant. Nein, die Geschichte Abrahams ist eine Veranschaulichung des Heilsplanes Gottes. Die Erlösung des Menschen, das Handeln Gottes, die Notwendigkeit eines Erlösers, das Gericht, es ist alles zusammengefasst in dem Leben der Geschichte und der Geschichte des Abrahams. So, es fängt an mit dem Auszug aus seines Vaters Haus. Er kommt und sondert sich ab, damit man erkennen kann, er ist ein Diener Gottes. Und wenn wir in seiner Geschichte sehen, und ich hoffe, ihr habt die Geschichte schon etliche Male gelesen oder gehört, dann finden wir, dass die Menschen von außen dem Abraham bestätigen, dass er ein Mann Gottes ist und dass Gott mit ihm ist. So, er hat sich von allen anderen durch seine Wesensart war er anders. Sein Charakter, aber auch, dass Gott ihn segnete, war für alle um ihn herum deutlich sichtbar. Dann begegnete der Abraham dem Melchisedek. Als er von der Schlacht zurückkam und Lot und die Könige von Sodom und Gomorra befreit hatte. Eine sehr entscheidende und wichtige Begegnung. Wir werden sie uns gleich etwas näher anschauen. Dann finden wir die Neugeburt. Das heißt, dort, wo Gott dem Abraham verheißt, einen Samen, und es steht geschrieben, Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Dann kam 14 Jahre später die Beschneidung. Die Bestätigung der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und dann kommt die Gerichtsverhandlung über die Gottlosen. Und der Mittlerdienst, den Abraham einnimmt zwischen Gott und den Menschen, den Bewohnern von Sodom und Gomorra. Und am Ende finden wir die abschließende Glaubensprüfung, Die Taten des Abrahams beweisen seinen Glauben. So lasst uns diese Dinge in der Perspektive der Heilsgeschichte betrachten und sehen, dass in allen diesen Punkten es nur ein Thema gibt, was im Zentrum des Ganzen ist. Und das ist hier die Begegnung mit Melchisedek. Der Melchisedek kommt dem Abraham entgegen und gibt ihm Brot und Wein. Er ist Priester und König. Er ist Priester des Allerhöchsten. Warum gibt er Brot und Wein? Nun, wen stellt dieser Priester dar? Und wen stellt das Brot und der Wein dar? Jesus selbst sagt es in Matthäus 26, 26-28. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, denn das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. So Melchisedek, auf der einen Seite, wissen wir von dem Neuen Testament, stellt er Christus als Person dar, König und Priester. Aber er stellt es genauso dar, Christus ist sowohl König und Priester und das Mittel, wodurch er den Menschen erlöst, ist sein Leib und sein Blut. Versinnbildet durch das Brot und durch den Kelch. Darüber könnte man sich natürlich jetzt lange aussprechen und es vertiefen. Aber lasst uns sehen, diesen roten Faden durch die Geschichte des Abrahams. Sie ist und bleibt einer, nämlich die Erlösung durch Jesus Christus. Nicht zufällig, nicht einfach so kommt dieser Melchisedek, König und Priester des Allerhöchsten, und gibt Abraham was? Er gibt ihm Christus, er gibt ihm das Leben Jesu. Das einzige Leben, wodurch wir errettet werden können. Und Abraham anerkennt ihn als höher als er selbst und gibt ihm den Zehnten von allen seinen Gütern. Lange bevor das jüdische System aufgebaut wurde und der Zehnten als Abgabe gegeben wurde für die Priester und für die Leviten im Werk des Herrn. Lange davor gibt Abraham den Zehnten Melchisedek. Und der Zehnte ist ein Bild für die totale Hingabe aller Dinge in die Hand Gottes. Die Erkenntnis, dass nichts mein ist. Und ich erkenne, dass alles aus Gottes Hand kommt. Und der Zehnte ist ein Bild für 100% Hingabe. Er ist genauso ein Bild wie der Sabbat, welcher ein Bild ist für 7 Tage des Dienstes und der Abhängigkeit von Gott, ist der Zehnte ein Bild für die ganze Hingabe aller Güter. So, diese Begegnung ist eine besondere und sie ist geplant worden und sie veranschaulicht das Thema der Erlösung von vornherein. Dann macht Gott später den Bund mit Abraham und verheißt ihm im 1. Mose 15,5 und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, also soll dein Same werden. Und wir wissen, der Same und der Erbe ist Christus und jeder, der an ihn glaubt, ist ein Miterbe und diese Miterben werden sein, unzählbar wie die Sterne am Himmel. Und was tat Abraham? Damals noch Abraham. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. So, ihr seht, das, was er am Himmel sah, das, was Gott ihm verhieß, war ja Christus. Die Erlösung und das viele, dadurch, dass er Gott vertraute, viele zum Glauben kommen werden. Wir lesen in Offenbarung 7, in Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Stuhl stehend und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen, schrien mit großer Stimme und sprachen: Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel stunden um den Stuhl und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Stuhl auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, diese Szene im Himmel schaut Abraham, als er an die Sterne blickt. Eine unzählbare Schar sind seine Nachfolger, weil er auch diesen einen Erben, diese einzige Hoffnung, die jeder hat, annahm und glaubte. Wir erinnern uns noch einmal, wie der Geist funktioniert. Er braucht eine Bindung, die geht er ein durch Vertrauen und er lebt von einer Information, von einem Wort und das nimmt er auf durch Glauben. Da wir mit der Lüge geboren sind, ist das unmöglich. Es ist allein die Gnade Gottes durch Christus, dass wir eine Möglichkeit bekommen, uns wieder an Gott zu binden, wieder sein Wort zu essen. Und das ist das, was Gott anbietet, seinen Sohn. Er ist der Same. Und das ist das, was den Glauben Abrahams und auch unseren ausmachen muss. Wir haben nur eine Möglichkeit, aus dem Schlamassel, aus der Not, in die wir hineingeboren sind, herauszukommen, nämlich, dass wir dieses Leben Jesu aufnehmen, aber bevor müssen wir das Kreuz anwenden und den Irrtum wegtun, damit die Wahrheit hineinkommen kann. Das beginnt mit der Neugeburt und ist ein wachsender Prozess. Der Beweis für die Neugeburt oder die Versiegelung der Neugeburt ist dann die Beschneidung oder wir können sagen heute die Entscheidung zur Taufe und damit bekommt man einen neuen Namen. Der Abraham ist nicht der Einzige, der einen neuen Namen bekommt. Wir alle bekommen einen neuen Namen. Man sagt es uns eh nicht unbedingt hier, aber im Kapitel 3, Vers 12 in der Offenbarung steht geschrieben: Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und soll nicht mehr hinausgehen und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. So jeder, der ein Kind Gottes wird, bekommt eine neue Identität. Und diese Identität bekommt er aufgrund der Aufnahme des Lebens Jesu. Das Leben Jesu wird durch den Glauben zu seinem Leben und am Ende bekommt er, ihr seht hier, den Namen meines Gottes. Das ist das Erste. Den Namen des neuen Jerusalems. Der Stadt meines Gottes. Und meinen Namen, den neuen. Das ist unser Erbe. Das ist der neue Name. Jeder Mensch, der erlöst wird, bekommt, muss eine neue Identität bekommen. Weil wir kommen ja alle aus Adam und haben keinen Namen, der für die Ewigkeit bestehen kann. Und durch das neue Leben, die Neugeburt, bringt jedem Menschen, der das Leben Jesu aufnimmt, eine neue Identität. Das bedeutet ein neuer Name. Und weil es so schön ist, lasst es uns vertiefen, den Gedanken im Johannes 1, 12 bis 13. Wie vielen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das heißt, an seinen Namen zu glauben, bedeutet, seine Identität anzunehmen, sein Kind zu werden. Welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Deshalb brauchen wir einen neuen Namen. Es ist unmöglich, mit der alten Identität in dem alten Leben zu bleiben. Deshalb bekommt hier Abraham einen neuen Namen, Abraham. Auch die Sarah bekommt einen neuen Namen. Und der Jakob, wir sehen es, es wiederholt sich immer mal wieder, dass wir das verstehen, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen eine neue Identität. Kinder Gottes, geboren aus Gott. Aber die Geschichte von Abraham enthält auch das Gericht. Die Männer kommen, wo sie ankündigen die Geburt des Isaak, auch mit einer Gerichtsbotschaft. Da ist Sodom und Gomorra. Und Gott sagt, wie könnte ich dem Abraham verheimlichen meine Pläne? Und Abraham fängt an, eine Diskussion, wenn man so will, eine Verhandlung, einen Mittlerdienst und sagt, wenn doch in Sodom 50 Gerechte wären, würdest du dann die Stadt vernichten? Und Gott sagt, nein, sie kommen bis auf 10. Und bei 10 hört es auf. Das heißt, es gibt ein Limit, wie viele Gerechte in einer Region leben können, damit Gottes Gericht nicht kommt. Das heißt, hier gab es keine mehr. Lot wohnte schon lange dort mit seiner Frau und seinem Hof. Aber sein Dienst war offensichtlich nicht sehr erfolgreich. Man hat ihn nicht geglaubt. Hat Gott ihn vernichtet zusammen mit den Gottlosen? Nein. Die Engel des Herrn mussten ihn drängen, aus der Stadt herauszukommen. Seine Frau dreht sich um und wird zur Salzsäule. Nur er und seine zwei Töchter entkommen dem Gerichte Gottes. So, die Bibel sagt uns ganz deutlich in 1. Timotheus 2,5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. So, wen stellt Abraham hier dar in seiner Verhandlung mit Gott? Er ist wieder ein Bild für Christus. Er ist derjenige, der zwischen Gott und dem Sünder steht und sagt, was können wir noch tun? Und das Gericht wird erst vollzogen, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, dass jemand vom Geist Gottes angesprochen werden kann. Das heißt dann, wenn der Geist des Menschen völlig vernebelt ist, wenn es nicht mehr möglich ist, dass dieser Mensch Gottes Wort sozusagen aufnehmen kann, weil er sich total verschlossen hat, dann folgt das Gericht Gottes. Aber bis dahin versucht Christus, jeden Menschen zu erlösen. Und das ist ein schönes Bild. Der Abraham nimmt hier die Stelle von Christus ein. Und so finden sich in dieser Geschichte alle Details des Lebens und des Erlösungsplanes. Von dem Auszug bis zum Gericht. Aber es folgt noch ein Teil in der Geschichte des Abrahams und das ist seine Glaubensprüfung. Wir wissen, er war nicht immer so gläubig. Er hat gezeigt in seinem Leben, dass er sich auf Menschen verlassen hat. Dass er gelogen hat. Und jetzt will Gott, wenn man so will, ihn vor dem ganzen Universum als seinen, wie soll ich sagen, sein Kind rechtfertigen, indem er ihm diese Glaubensprüfung aufgibt. Ja, es ist eine Glaubensprüfung, die vielen Menschen sehr komisch vorkommt. Wenn man aber versteht, die Geschichte aus der Perspektive des Heils des Menschen, dann wird uns klar, warum diese Prüfung notwendig war, warum und was Gott zeigen wollte, nicht dem Abraham, sondern dem ganzen Universum und unserer Welt, dadurch, dass er den Abraham verlangte, dass er geht und seinen, wie es hier steht, einzigen Sohn opferte. Und ich lese nur das, was der Engel sagt. Abraham, Abraham, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Fällt es euch nicht irgendwie auf, dass diese Sprache eine Sprache ist, die sich auf Gott bezieht? Das heißt, Gott hat seinen einzigen Sohn nicht verschont um unsertwillen. So hier nimmt Abraham die Position Gottes ein. Hier ist er in der Geschichte derjenige, der alles gibt für die Erlösung des Menschen. Johannes 3, 16, wir kennen es alle, wo Jesus selbst sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Den einzigen Sohn. Also Abraham hatte den Ismael und wir wissen, er hat dann noch andere Söhne bekommen. Er war nicht der einzige Sohn. Er war der einzige Sohn der Verheißung. Er war der einzige, wodurch wir errettet werden können. Isaak stellt hier Gottes Sohn dar. Christus dar. Deshalb ist diese Geschichte nicht irgendeine Geschichte. Sie ist die Heilsgeschichte in einer kleinen Art und Weise komplett erzählt. So dass niemand, der sie je liest, eine Entschuldigung hat, dass Gott nichts, nicht alles getan hat für seine Erlösung. Es ist eine Geschichte, da kannte man sich lange damit beschäftigen. Aber ich möchte nur den Grundsatz hier zeigen. Es geht nicht um Menschenopfer. Es geht darum, dass es keinen anderen Weg gibt zur Erlösung des Menschen, außer die Hingabe des eingeborenen Sohnes Gottes für die Menschheit. Und hier gibt Gott dem Abraham sozusagen den Kredit und sagt, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Das heißt, alles, was in deinem Leben ist, gehört mir. Das heißt, du hast verstanden das Gesetz und hast nichts vorenthalten um meinetwillen. Wir alle wissen, dass die sündige Natur uns an Menschen bindet. Und diese sündige Natur, die uns an Menschen bindet, macht es schwer, uns aus den Beziehungen zu den Menschen zu lösen oder sozusagen sie aufzugeben als etwas, woran man sich festhält. Deshalb sagt Jesus in Lukas 14, 25, 27, es ging aber viel Volks mit ihm und er wandte sich und sprach zu ihnen, so jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Da erklärt Jesus genau dieselbe Geschichte, die wir bei Abraham sehen. Hassen bedeutet nicht, dass ich jemanden hassen soll. Ich soll hassen, dass ich von ihm abhängig bin. Und der Abraham beweist, dass ihm sein eigen Leben nicht so wertvoll ist. Er beweist auch, dass das Leben seines Sohnes ihm nicht so wertvoll ist als Gott selbst. Aber der Abraham, so erklärt es uns der Hebräerbrief, hat etwas geglaubt, weshalb er das gemacht hat. Hätte er nämlich das nicht geglaubt, hätte er nicht seinen Sohn opfern können. Steht hier im Vers 17, Hebräer 11 bis 19. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, da er versucht ward, und gab dahin den Eingeborenen, da er schon die Verheißung empfangen hatte. Und von welchem gesagt war, in Isaak wird dir dein Same genannt werden. Und dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, daher er auch ihn zum Vorbilde wieder bekam. Also, wofür bekam er ihn wieder? Zum Vorbilde der Auferstehung. Bis zu Abraham gab es keine Auferstehung. Es gibt keinen Bericht, dass Gott irgendjemand aus dem Tod auferweckt hat. Aber der Abraham hat hier einen Glauben und sagt, naja, wenn Gott gesagt hat, dies ist der Sohn der Verheißung, wenn ich ihn opfere, wird er ihn wieder erwecken. Vielleicht hat er auch verstanden, was der Erlösungsplan ist. Oder vielleicht hat ihm es Gott im Anschluss noch deutlicher erklärt. Aber Abraham glaubte an die Auferstehung, weil das war ja die Lösung. Deshalb steht hier, und wer sein Kreuz trägt, das Kreuz muss ja das alte Leben zerstören. Es ist nichts anderes als im Alten Testament die Beschneidung. Wer sich auf mich nimmt, wer das alte Leben nicht tötet, kann nicht mein Jünger sein. Weil dieses alte Leben bindet uns an Menschen, bindet uns an unser eigenes Leben, damit wir uns nur um uns selbst drehen. All das muss weg, um ein Jünger Jesu zu sein. So, das, was Abraham tut, ist nicht nur eine, ich sage jetzt mal, Erwartung an Abraham selbst. Es ist das, was jeder Mensch, der im Glauben zur Vollkommenheit kommen wird, fähig ist zu tun, alles aufzugeben. Weil in Gott allein finden wir alles. Weil Gott hat uns komplett alles gegeben, um uns zu erlösen. Und die Selbstlosigkeit Gottes muss unsere Selbstlosigkeit werden. Dann sind wir seine Jünger. Deshalb war Gott so begeistert von Abraham. Weil er hat ihn veranschaulicht. Er hat es getan. Er hat seinen Sohn gegeben. Und er hat ihn auch zum Vorbilde der Auferstehung wiederbekommen. So auch Gott hat seinen Sohn gegeben. Und er hat ihn zum Vorbilde bei der Auferstehung auch wieder bekommen. Oder besser gesagt, er hat uns dazu gewonnen, wir, die wir verloren waren, in einem Leben, in einem toten Leben. So, die Auferstehung war im Glauben des Abrahams. Sonst hätte er seinen Sohn nicht opfern können. Was für eine Geschichte. Wenn man sie so liest im Alten Testament, könnte man sagen, naja, dabei beinhaltet sie das ganze Evangelium Schritt für Schritt erklärt. So, fragen wir uns nochmal, warum musste Christus Mensch werden und sterben? Warum musste Gott diesen Sohn, seinen eingeborenen Sohn geben? In Philipper 2, 5 bis 7 sagt Gott, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist eine Identität, etwas, was über allen Dingen steht. Wozu? Dass in dem Namen Jesu sich beuge alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters. So, wie viele Menschen werden Christus letztendlich anerkennen? Im Endgericht wird sich jedes Knie beugen und anerkennen, dass das, was Gott getan hat für die Erlösung des Menschen, alles war, was getan werden konnte. Und hat er es nicht geschafft, den Geist des Menschen zu überzeugen, dann lag es nicht an seiner Anstrengung, sondern an der Verhärtung, an des Nichts aufnehmen wollen des Menschen. So, warum musste Christus Mensch werden und sterben? Da wir alle tot geboren sind, musste dieses tote Leben durch den Tod entfernt werden. Und es bedarf eines neuen Lebens, des Auferstandenen, um wieder mit Gott vereint zu sein. Um ein Kind Gottes zu werden, bedarf es eines komplett neuen Lebens. Das ist die Schönheit des Erlösungsplanes. Er ist einfach, aber er ist in seinem Umfassung, in seiner Tiefe ist er allumfassend. Und er erlöst nicht nur den Menschen, sondern er zeigt dem ganzen Universum, dass Gott selbstlos ist, dass es ihm nicht um ihn geht und dass er nichts von uns vorenthält. Wisst ihr, wir haben manchmal so ein schlechtes Bild von unserem himmlischen Vater. Ein Bild, dass er uns vielleicht quält oder dass er unsere Umstände nicht so macht, wie wir sie erwarten. Haben wir ihn gesucht? Oder sucht er uns? Haben wir die Erlösung erfunden? Oder hat er es getan? Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschonte, wie wird er uns mit ihm nicht alles geben? Meine Lieben, lasst uns ein neues Bild bekommen von unserem himmlischen Vater, von unserem Gott, der uns geschaffen hat, aber durch seinen Sohn erlöst hat und nichts uns vorenthält. Es ist nur unsere Blindheit und unsere Herzenshärtigkeit, die in Gott etwas sieht, was nicht so ist. Wenn ein Mensch, so wie Abraham, alles geben konnte, so veranschaulicht er nicht den Menschen, der alles gibt, sondern er veranschaulicht Gott, der alles gibt. Und im Gleichen ist er des verlorenen Sohnes und des Sohnes, der zu Hause geblieben ist, erklärt Gott dem Sohn, der zu Hause geblieben ist, und sagt ihm: Mein Sohn, alles, was mein ist, ist auch dein. Gott vorenthält uns nicht, keinen einzigen Segen. Es ist nur unser Unglaube, der uns von jedem Segen fernhält. Nicht, dass es nicht vorhanden sei für jeden von uns. Der Ort, an dem Abraham seinen Sohn opferte, ist ein ganz besonderer Ort. Dort opferte auch David sein Opfer auf der Tenne des Jebusites. Ihr wisst, es war die Seuche im Land, weil David gesündigt hat und das Volk gezählt. Aber Gott hatte das Ganze gemacht, weil das Volk abgefallen war. Und die Seuche hat in 3 Tagen 70.000 Menschen getötet. Und damit sie aufhört, wer ist die Seuche? Wer ist das, was tötet den Menschen? Ja, Gott ist es als Wirkung. Der Engel stand dort mit dem Schwert. Als Richter. Aber es ist doch nicht Gott die Ursache für die Seuche. Das ist unsere Natur, das ist unser totes Leben. Das, was uns dazu führt, dass wir Falsches tun. Die Seuche muss aufhören. Sie kann aber nur aufhören durch ein Opfer. Und der David bringt das Opfer, er kauft dort die Tenne des Jebusiters. Und dort tut er alles auf den Altar. Und Gott lässt Feuer vom Himmel fallen und verzehrt das Opfer. Sagend, ich bin das Opfer. Ich gebe das, was zur Erlösung und zum Aufhören der Seuche gehört. Und dann hörte sie auf. Ich bin so begeistert von diesem Abschnitt, in dem David dieses Opfer bringt, weil damals, als ich vor 18 Jahren meine Praxis noch nicht hatte, aber ich sollte eine kaufen. Und ich Gott gefragt hatte, soll es jetzt diese Praxis sein, dort in Weinheim? Und habe in meiner Bibel gelesen, habe ich diesen Abschnitt gelesen, wie David diese Tenne kauft, diesen Platz kauft und dort dem Herrn ein Opfer bringt. Und ich habe verstanden, dass Gott mich ruft, dasselbe zu tun. Die Praxis ist, wenn man so will, der Platz, wo man opfert. Und wenn man noch ein bisschen weiter studiert, dann weiß man, dass derselbe Platz auch war, wo Salomo den Tempel baute. Das ist derselbe Platz, wo Abraham seinen Sohn bringt, wo David sein Opfer bringt und wo Salomo den Tempel baut. Und so habe ich verstanden, dass die Praxis ein Tempel Gottes ist, in dem die Seuche aufhören soll, in dem den Menschen geholfen werden soll, von ihrer Krankheit loszukommen. Nicht unbedingt von der Wirkung der Krankheit, aber von der Wirkung der Krankheit oder an der Wirkung der Krankheit zu erkennen, die Ursache, welches ist dieses alte Leben, der Betrug unseres Herzens. Deshalb bin ich so begeistert von Gottes schönem Plan der Erlösung. Wir leben an letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Und wann ist das Limit der Gnade Gottes erreicht? Das stellt sich die Frage. Die Geschichte des Abrahams erklärt sie uns. Gott hat es uns klar gemacht in dieser einfachen Geschichte. Dann, wenn die Mehrheit der Menschen unerreichbar sind. In der Verhandlung des Abrahams mit Gott, damit Sodom und Gomorra nicht vernichtet wird, kommt deutlich zu tragen, zu schaden, dass es ein Limit gibt. Dann, wenn die Menschheit als Ganzes erreicht hat, einen Zustand, wo Gott sie nicht mehr erreichen kann. Und ich bin mir sicher, wir haben diesen Zustand erreicht. Wir sind so wie damals bei Noah, wo die Menschen nicht mehr zugänglich waren für Gottes Geist. Wir sind so wie damals bei Abraham zu Sodom und Gomorra, wie Jerusalem zur Zeit Jesu, wo die meisten nicht mehr erreichbar waren und Gott das Gericht bringen musste. So hat die Menschheit ihr Limit erreicht. Ja, Gott bietet auch heute noch jedem das neue Leben Jesu an. Und jeder kann daraus frei werden, nichts mehr für sich selbst tun, frei zu sein in der Liebe Gottes. Aber wie sieht es mit den anderen Menschen aus? Satan will sie im toten Leben Adams behalten, weil dort, darüber hat er die Macht. Und wenn die Menschheit in ihrer Gefangenschaft so weit gekommen ist, dass sich jeder ein Mahlzeichen geben wird an Hand oder Stirn, dann ist das Limit der Gnade Gottes erreicht. Und dann folgt das Gericht über diese Welt, so wie es Gott in den 7 Plagen vorausgesagt hat. wo er die Seinen bewahren wird. Sie werden eine kleine Schar sein, so wie bei Noah eine kleine Schar sein, so wie bei Sodom und Gomorra, die, die rausgingen aus Sodom und Gomorra, waren nur 4 Leute und geschafft haben es nur 3, letztendlich zu überleben. Gemessen an der großen Zahl der Welt sind es dennoch viele, aber im Vergleich zu der Mehrheit sind es nur ein paar. Aber es ist egal. Hauptsache, dass du und ich uns nicht unter denen befinden, die in der Selbsttäuschung bleiben und in irgendetwas in unserem Leben festhalten wollen. Ganz egal, ob es unsere Kinder sind, unsere Häuser oder was auch immer Gott uns gegeben hat, dass wir es verwalten. Dass wir nicht festhalten an irgendetwas, so wie er an nichts festgehalten hat und alles gegeben hat, damit wir aus dieser unmöglichen Situation, in die wir hineingeboren sind, errettet werden können. So wie er alles getan hat und auch seines einzigen Sohnes hat nicht verschont. Wie wird er uns nicht alles auch geben? So lasst uns wissen, der Abraham war hoch geehrt, weil er dem Bilde Gottes gleich geworden ist. Er hat den Charakter Gottes widerspiegelt, der nichts seinem Kinde vorenthält, der alles geben konnte. Die Frage ist, hast du noch etwas? Gibt es in deinem Leben noch etwas? Wenn Gott dich am Morgen wecken würde und sagen, komm, steh auf und geh an einen Platz, wo ich dir es zeigen werde und gib es mir dort. Hast du dort noch etwas, wo du sagen würdest, Herr, das kann ich nicht? Und es mag ja sein, dass wir das feststellen. Aber dann können wir zu Gott rufen und sagen, okay, wir wollen es können. Und wir gehen diese 3 Tage bis zum Berg Moria, dort, wo Gott alles hingegeben hat. Dort sind wir auch bereit, alles hinzugeben. Weil an dem Ort des Opfers findet der Austausch des alten Lebens mit dem neuen. Das Alte wird aufgegeben und das Neue, das Ewige, das Selbstlose wird angenommen und für immer gelebt. In dem neuen Leben gibt es keine Möglichkeit zu sterben, weil Gott ist ja da drin. Die Liebe ist da drin. Da kann es nie mehr den Tod geben. So, lasst uns unsere Herzen forschen und prüfen, weil der Ruf wird kommen an einen jeden von uns. Wir alle werden durch die Erfahrung Abrahams durch müssen. Und wie schön ist es, dass wir ihn haben und gesehen haben, wie Gott ihn seinen Glauben, wenn man so will, belohnt hat. Er hat den Sohn zurückbekommen als Vorbild. Das heißt, können wir alles geben, können wir auch alles behalten, wenn wir es uns genau betrachten. Wenn es nur nicht unser Eigentum ist, wenn es nur nicht das ist, was wir denken, mein ist. Die Zeit ist gekommen, wo der Ruf an uns zu jedem Augenblick erschallen kann, alles hinzugeben und das letzte Werk Gottes zu tun. Sind wir bereit? Freuen wir uns auf diesen Tag? Wie Jesus sagte im Tempel in Johannes 8, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Wollen wir auch mit Freuden auf die Zukunft unseres Heilandes sehen und das Werk abschließen, glorreich, indem wir beweisen vor dem ganzen Universum, dass wir tatsächlich der Same Abrahams sind, welcher ja Christus ist. Das heißt, wir sind aus Christus geboren, wir sind Gottes Kinder. und beweisen der Welt, dass wir Gottes Charakter und Wesen haben. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade. Lasst uns nichts uns abhalten, dieses Ziel zu erreichen. Amen.